Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und in der heutigen Folge habe ich Sebastian Ullher zu Gast. Er ist zum einen Gründer und Geschäftsführer der Agentur Interface Werk hier in München und zum anderen mit dem Podcast Software für Menschen, der UX-Podcast, auch selber regelmäßig auf Sendung. Und mit ihm werde ich heute über das Thema UX-Strategie sprechen, beziehungsweise welche Rolle das Thema Prozesskompetenz und Change Management im Bereich UX-Strategie spielt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Sebastian, dass du heute mit dabei bist. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen und dann diese Woche sehr spontan beziehungsweise sehr zeitnah dann die Aufnahme gleich hinterher geplant, wo ich immer ein Freund davon bin. Ich habe es gerade vorhin schon im Intro gesagt, wir sprechen ja heute über das Thema UX-Strategie. Bevor wir vielleicht direkt einsteigen, hol uns doch mal nochmal kurz ab, wer du bist, wo du herkommst, was so dein Daily Do ist, damit vielleicht auch die Zuhörer das so ein bisschen einordnen können einfach. Ne?
Sehr gerne. Erstmal hallo zusammen. Freut mich sehr, hier zu sein. Und mein Name ist Sebastian Ullher. Ich habe vor 7 Jahren eine Firma gegründet, die damals erstmal UX Design und UI Design und Frontend-Entwicklung im Vordergrund hatte und habe über die Jahre gemerkt, wie wichtig das ist, das Thema UX eben nicht nur auf dem Doing rauszusehen und aus dem, wir machen jetzt ein konkretes Produkt, geben dem den letzten Schliff oder machen da die Usability besser, sondern UX viel strategischer zu sehen und damit eben ein ganzes Produkt stärker auf die Nutzerbedürfnisse auszurichten. Und das ist das, was mich jetzt ganz stark beschäftigt, jetzt wo ich nicht mehr stärker im Management eben bin, weil ich meine Firma mit 16 Leuten irgendwie geregelt kriegen muss, dass das alles gut läuft und komme jetzt in Projekte vor allem auf der strategischen Ebene eben rein, um zu sehen, wie bringen wir jetzt wirklich das Produkt, die Dienstleistung unserer Kunden voran. Und das ist auch das, was mir sehr viel Spaß macht, da die Brille aufzunehmen, das Produktstrategen und das eben zu verbinden mit der Nutzerperspektive.
Okay, das ist, eure Agentur oder deine Agentur heißt ja Interface Werk, ne? Und wie du schon gesagt hast, passt ja sehr, deswegen auch das Thema UX Strategy, wo wir heute so ein bisschen drauf eingehen wollen, weil das ja, sag ich mal jetzt auch aus deiner Perspektive so gesamtunternehmerisch oder sag ich mal auf ein Produkt bezogen ist, ein bisschen der größere Hebel vielleicht auch, statt sich wirklich nur auf ein Produkt auf einen Teil eines Produkts zu konzentrieren. Die Folge ist vielleicht auch ein bisschen angeknüpft an Folge 14, wenn mich nicht alles täuscht. Hatte ich mit dem Markus Kuchnier über das Thema Service Design gesprochen. Und mir so ein bisschen vorgenommen, mit diesen ganzen Begrifflichkeiten so ein bisschen aufzuräumen. Deswegen fände ich es, glaube ich, ganz, ganz gut einzusteigen. Definition finde ich immer ein bisschen ein schwieriges Wort, aber das Wort UX-Strategie auch einfach mal so ein bisschen aufzudröseln und vielleicht gucken, okay, was ist das eigentlich, beziehungsweise wo liegt vielleicht der Unterschied zum Thema Service Design oder ist es vielleicht auch einfach nur ein Synonym? Weil das, glaube ich, immer sehr viel alles in einen Topf geworfen wird, damit wir einfach vorher mal safe sind, dass wir beide vom selben reden.
Okay, ich versuche es mal ein bisschen in Relation zu verschiedenen Dingen zu bringen. Also so hilft es mir jedenfalls, das ein bisschen zu fassen. Ja, ich habe als Unternehmen erstmal eine Unternehmensstrategie, eine Firmenstrategie. Ja, und eine Firmenstrategie ist im Prinzip ein relativ konkreter Plan, was ich mit meiner Firma erreichen will. Ja, wenn ich das jetzt übertrage auf UX-Strategie, dann ist eine UX-Strategie ein relativ konkreter Plan, wie ich es schaffen will, in meinem Unternehmen ein nutzerzentriertes Produkt oder eine nutzerzentrierte Dienstleistung anzubieten. Ja, das ist quasi so in Relation zur Firmenstrategie eine Ebene drunter, aber mit einem klaren Fokus eben auf die Nutzerzentrierung. Und wenn ich es vergleiche jetzt, also auf der gleichen Ebene, vielleicht nebendran in der Firmenstrategie sitzt die Produktstrategie. Ja, und die Produktstrategie ist stark getrieben vom Produktmanagement, vom Markt, von den Anforderungen, von den Business-Anforderungen vom Unternehmen. Das heißt, die Produktstrategie hat quasi ganz stark die firmeninterne Perspektive, was wollen wir erreichen? Und die Ex-Strategie ist quasi die Nutzerperspektive als Gegenstück dazu oder als Sparringspartner, ja, um eben auch mit dem, was man als Firma erreichen will, auch die Ziele der Nutzer mit abzufangen und die eben auch mit zu erreichen. Also das Ziel einer guten UX-Strategie ist, diesen Win-Win zu schaffen zwischen einem Produkt, das für die Firma gut ist, ja, damit ich das überhaupt als Firma weiter betreiben kann, sonst ist es ja nicht nachhaltig, und aber auch zwischen die Nutzer damit ins Boot zu holen und für die ein gutes Ergebnis zu erreichen.
Das heißt dann quasi, sag ich mal, UX-Strategie ist dann auf, wenn man es jetzt auch nochmal mit dem Thema Service-Design, was ja so diese beliebte Vergleich, zumindest jetzt in meinem Kosmos, der oftmals passiert, eigentlich doch ein signifikanter Unterschied ist. Wo würdest du dann quasi Service-Design in Relation zum ganzen Thema UX-Strategie ansiedeln?
Ich würde eigentlich sagen, UX-Strategie ist eigentlich keine konkrete Tätigkeit, sondern eher mein Endergebnis. Ja. Also eine UX-Strategie ist eben eine Antwort auf eine Frage, wie schaffe ich es als Unternehmen, dieses ganze Produktentwicklung nutzerzentriert zu machen? Und das ist ein Plan. Und Service Design hat sehr viel Überlappungen in den konkreten Tätigkeiten, die ich tue. Also Service Design ist halt mehr eine Disziplin. Ja, und mit der Disziplin Service Design kann ich ein Artefakt, ein Ergebnis einer UX-Strategie erstellen. Und so spielen die für mich zusammen. Ja. Das ist quasi mehr eine Aktivität und die UX-Strategie ist quasi der konkrete Plan. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass eine UX-Strategie eben jetzt nicht zwangsläufig nur die Elemente aus dem Service-Design mit aufnimmt. Also Service-Design hat viele wichtige Aspekte. Da ist auch der Fokus auf die Customer Journey und die Touchpoints zwischen der Customer Journey und dem Unternehmen. Ist ja im Service-Design eine sehr zentrales Element. Und das sind natürlich auch zentrale Elemente, wenn ich eine UX-Strategie habe. Ja, wenn ich sage, was sind denn die Touchpoints von unseren Nutzern mit uns und von unseren Kunden mit uns? Ja, von daher, ich würde einfach nur sagen, das eine ist ein Ergebnis und das andere ist mehr ein Prozess. Aber die Überlappung ist auf jeden Fall sehr groß von den Interessensgebieten, die man sich anschaut, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
Also quasi wie ein, ja, wie du schon gesagt hast, eine Ausprägung eigentlich davon, ein Teil davon.
Ja.
Was ich natürlich dann bei mir so der Gedanke, der mir dann so kam, ist ja dann eigentlich dieses ganze Thema UX-Strategie, ist dann ja dadurch, dass es ja so ein super ein gesamtunternehmerisches Thema ist, ja auch ich will jetzt nicht sagen irreführend, aber mit UX-Design, was ja viele, was jetzt in aller Munde ist, das ist ja dann viel zu klein gedacht. Also eine UX-Strategie bezieht ja dann sehr viel gesamtunternehmerische Themen auch mit ein, oder?
Absolut, und ich würde das
jetzt
vielleicht
wirklich nicht.
Ja. Ja. Ich würde das, heben auf die unternehmerische Ebene als Prozess sehen, den wir als UX-Designer ja auch durchlaufen haben, dass wir ich sag mal, als das Thema UX-Design jetzt stärker aufkam, vielleicht Anfang der 2000er Jahre, sowas in dem Dreh, kam das in aller Munde, oder sagen wir zumindest in der Branche, ja, und dann jetzt immer stärker eben auch außerhalb der Branche ist es ein Begriff. Da waren wir sehr stark noch die am Ende der Produktentwicklung mit reinkamen. Ja, und halt einen begrenzten Einfluss auf die Produktqualität deswegen hatten, weil wir halt am Ende noch die Dinge besser machen durften. Klar, benutzbarer. Aber wir konnten nicht so stark an den Kern der Sache, an den Kern dessen, was an dem Produkt wirklich den Nutzen generiert. Und jetzt, wo wir ein paar Jahre Erfahrung haben mit diesem Doing und wissen, was es für einen positiven Effekt hat, sind wir selbstbewusster geworden und sagen, wir wollen nicht am Ende der Nahrungskette stehen mit UX-Design. Wir gehören viel schneller und viel früher ins Projekt einbezogen. Und das ist dann der Moment, wo es strategischer wird.
Ja. Würdest du sagen, dass das ganze Thema UX-Strategie, ich meine, vor allem ihr als Agentur habt ja auch begegnet dem wahrscheinlich auch sehr oft einfach bei Kunden, dass es auch mit einem, zu bestimmten Teilen mit dem ganzen Thema Change Management einhergeht? Zu sagen wirklich, man muss bei vielen Unternehmen auch einfach erstmal ein Bewusstsein schaffen, wie man an bestimmte Prozesse und Produkte auch einfach herangeht, weil es ja so sonst nicht früher vielleicht sonst nicht gemacht wurde?
Absolut. Also ich würde sagen, es ist sogar sehr oft so, dass wir auch in ein Projekt reingeholt werden mit dem Gedanken, ihr seid das letzte Glied in der Lieferkette, ja, und ihr macht es jetzt noch schön oder benutzbar. Und wir dann eben durch unsere Nutzerforschung Themen aufdecken, die dann grundsätzliche Annahmen, die über das Produkt getroffen hatten, hinterfragen. Ja, und wir dadurch im Prinzip meistens in so eine Rolle kommen, wie wir von außen den Prozess revolutionieren müssen und sagen müssen, pass auf, wir müssen viel früher ansetzen. Ja, wir müssen, bevor wir anfangen, bestimmte Dinge zu entwickeln, schon eine Research-Phase haben und die evaluieren. Und dann zeigen wir, dass es funktioniert. Und schrittweise wandelt sich dann die Art, wie das Unternehmen das macht. Natürlich nur, wenn das Unternehmen dafür auch die Offenheit hat. Ja, es gibt auch natürlich welche, bei denen das sehr viel länger dauert. Ich sage mal, bisher haben wir es eigentlich überall geschafft, aber manchmal dauert es halt 2-3 Jahre.
Okay, also es sind dann schon, weil ich jetzt gerade auch noch so ein bisschen auf die auf die Projektdauer, ich meine, das ist natürlich immer ein bisschen davon abhängig, aber das dachte ich mir schon, dass wenn man wirklich da so in tiefgreifenden Themen reingeht, das sind dann auch Projekte, wo man jetzt nicht mal sagt, okay, man arbeitet jetzt vielleicht irgendwie mal ein Dreivierteljahr an der Plattform, die ein Unternehmen haben will, sondern man steigt ja sehr, sehr tief ein. Das heißt aber bei euch, es ist quasi selten, oder kommt es auch vor, dass dann wirklich auch Kunden zu euch kommen und sagen, hey, wir haben das Verständnis schon, wir wissen nur nicht, wie wir es angehen sollen. Also wir wissen, UX-Strategie fängt nicht damit an, dann, wenn das Produkt schon fertig entwickelt ist, nochmal irgendwie sich Daten zu holen, sondern wirklich, hey, wir wollen euch von Anfang an mit reinholen.
Absolut.
Ist das Bewusstsein schon da, oder?
Bei vielen Unternehmen schon, aber natürlich vor allem bei den jüngeren Unternehmen. Ja, also bei unseren Startup-Kunden, die sind in der Regel, die haben das in der Regel verstanden und scheitern dann halt oft dran, erstmal zu verstehen, wer ist denn ein guter UX-Designer? Wie stelle ich denn einen guten UX-Designer ein, der das dann in meinem Team machen kann? Weil die auch, also das finde ich auch sehr, sehr große Herausforderung, ja, einen UX-Designer zu prüfen, bevor man wirklich das sieht, am Ergebnis, also eine Bewerbung, ein Bewerbungsverfahren durchzulaufen. Da bin ich dauernd und jetzt gerade auch wieder in einem Prozess, weil wir gerade wieder Leute suchen. Das ist einfach wahnsinnig schwer, das vorab zu klären, weil gerade wenn wir eben nicht nur den Anspruch haben, wir wollen ein gutes UI-Design hinterher haben, was mir viele Leute zeigen können, dass sie das gut können, sondern den Anspruch haben, wir wollen den ganzen Produktentwicklungszyklus besser machen durch unsere Arbeit daran. Da ist es wirklich nicht so einfach, die richtigen Leute zu finden. Dafür gibt es unsere Disziplin auch noch nicht so lang.
Ja. Das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen, weil du ja quasi dir jemanden mit ins Boot holen willst, für genau das Thema, was jetzt ja noch nicht definiert ist, sondern dass genau die Person, die du ins Boot holen möchtest, definieren wird dann am Ende des Tages. Aber somit wird es wahrscheinlich auch einfach schwierig, die Anforderungen heranzuholen, weil man weiß vielleicht noch gar nicht, okay, in welcher Form werden wir denn unseren Service vielleicht anbieten oder werden wir den Service überhaupt so anbieten, wie wir ihn uns jetzt gerade vorstellen. Stimmt, das stelle ich mir sehr sehr schwierig vor. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich meine, wir sind ja in dem Bereich unterwegs, aber so im Startup-Bereich sind wir nicht so tief drin, auch mit den Recruitment-Themen. Ich glaube, das ist auch einfach das Setup nochmal ein ganz anderes als jetzt bei größeren Agenturen oder bei größeren Unternehmen, wo ihr einfach schon oftmals viel vom Produkt und von der Marktpositionierung einfach schon steht. Ob das jetzt immer perfekt ist, ist eine andere Frage, aber man hat diese Spielwiese nicht mehr, ne? wie bei einem Startup.
Ja, wobei, da habe ich auch schon sehr überraschende Erlebnisse gehabt mit größeren Unternehmen, die da sehr große Offenheit gezeigt haben, dann zu sagen, okay, ja, wenn wir sehen, wie gut das funktioniert mit dem Prototyping, dann gestatten wir euch auch, das jetzt nochmal an der Ebene oder für ein anderes Produkt nochmal sehr viel früher im Prozess zu machen. Aber es kommt es kommt halt immer darauf an, wo das Unternehmen gerade steht und wie das Unternehmen auch bezüglich der eigenen UX, bezüglich des eigenen UX-Reifegrads quasi schon steht. Also wo sind die? Ja, sind die noch ganz am Anfang, dass sie sagen, diese doofen Designer reden uns immer dazwischen Oder haben die schon zumindest mal ein dediziertes Budget dafür und einen Plan, wie sie es machen? Oder haben sie sogar schon angefangen, das in die Entwicklungsprozesse zu integrieren? Oder dann auf den höchsten Leveln, also ich rede jetzt gerade über die UX Maturity Levels, die es auch bei der Nielsen Norman Group nachzulesen gibt zum Beispiel. Und auf den höchsten Leveln ist es ja dann so, dass wirklich die Geschäftsführung Geschäftsentscheidungen auch basierend auf Erkenntnissen der Nutzerforschung mittrifft, ja, weil das einfach so ein integrierter Gesamtprozess und Gesamtstrategie ist.
Ja, das ist, wenn man es mal so ausformuliert, ist es eigentlich Wahnsinn, dass dieses Thema, also weil es ist ja wirklich maßgeblich beitragend zum Erfolg eines Unternehmens, ja. Und dass dieses Thema so brutal jung ist. Also man muss ja dann eigentlich rückwirkend denken, es gab ja davor in dem Sinne keine eigene Disziplin oder Department oder Strategie, die sich nur damit beschäftigt hat, hey, was denken eigentlich die Leute, die am Ende unser Produkt benutzen? Darüber.
Mhm. Genau, also, wobei das natürlich nur ein Aspekt ist, aber natürlich ein wichtiger. Ich würde mal sagen, ich glaube, dass viele, gerade von den erfolgreicheren Unternehmen, vielleicht intuitiv schon so eine Art UX-Strategie hatten. Ja, also die hatten einfach schon Wege, sicherzustellen, dass das, was sie tun, nicht an den Nutzern vorbeigeht. Ja, das kann sein, dass die eine sehr aktive Support-Abteilung haben, die da sehr nah am Puls der Nutzer war und das sehr gut in die Entwicklung weitergetragen konnte. Ja, wenn es davon einen guten Prozess gibt, ist das schon mal auf jeden Fall ein Indikator, dass ich strategisch nicht komplett daneben liege.
Ja, stimmt. Das ist ja wahrscheinlich, aber es gab es halt in diesem, ich will es nicht standardisiert nennen, aber doch auf irgendeine Art und Weise wirklich zu so sagen, ach ja, stimmt, diesen Part, das läuft nicht so mit, schlängelt sich nicht so durch, sondern es gibt wirklich einen Teil, der sich nur damit beschäftigt. Aber wo ich nochmal kurz einhaken wollte vorhin, als es um das ganze Thema, wo wir beim Thema Startup waren, beziehungsweise Einstellung jetzt von Leuten vielleicht, die man mit dazu holt, was mir noch der Gedanke gekommen ist, am Ende des Tages holt man sich ja dann nicht nur jemanden mit rein, der aus User Experience Design Sicht oder die Skills hat oder die Methodenkompetenz mitbringt, sondern es ist ja dann eigentlich auch Prozessmanagement, oder?
Absolut, und deswegen auch die große Überlappung zum Service Design, weil Service Design ist, denke ich, eine große Komponente von Service Design ist ja Prozesse optimieren, neu aufzusetzen. Und so ist es auch, wenn ich eine UX-Strategie habe, weil wenn ich sage, okay, wie machen wir es denn konkret, nutzerzentriert Produkte zu entwickeln, dann lande ich ja sofort beim Entwicklungsprozess. Ja, dann lande ich sofort bei der Frage, wer trifft eigentlich unsere Entscheidungen über das Produkt, wer trifft die Entscheidung, welches Feature reinkommt, welches nicht, wer trifft die Entscheidung, auf welche Art wir Qualität sichern, wie oft was geprüft wird, wie oft was vielleicht nach außen evaluiert wird, wer trifft die Entscheidung, ob Dinge aus dem Feedback von Kunden, aus dem Support raus übernommen werden in die Entwicklung. Und wenn man sich da reingräbt in ein Unternehmen und schaut, wie finden diese Entscheidungsprozesse statt, dann findet man auch die Ansatzpunkte, wo man quasi dran arbeiten muss, um eine optimale UX-Strategie zu entwickeln.
Ja, das ist wahnsinnig spannender Punkt. Das ist dann quasi eigentlich auch irgendwo dann die Rolle von einem UX-Strategen, wenn man es jetzt mal so ganz runtergebrochen jetzt auf eine Person oder auf eine Stelle machen will. Denkst du, das macht, also einfach mal so gefragt, denkst du, das macht Sinn, wirklich zu sagen, okay, ich habe eine Person, die sich wirklich um das Thema UX-Strategie kümmert, wo sich wirklich dann um Prozessmanagement-Themen kümmert und nicht wirklich direkt in der Umsetzung involviert ist, oder ist es eigentlich eher ein Gesamt? Weil eigentlich hatten wir zu Anfang ja irgendwie auch, sind wir zu dem Konsens gekommen, dass es ja eigentlich ein gesamtunternehmerisches Thema ist. Mhm. Und da stelle ich mir die Frage, kann das überhaupt eine Person alleine, ja, genauso wie jetzt zum Beispiel einen Change, den kannst du ja nicht auch nicht als eine Person jetzt sagen, okay, jetzt machen wir das alles anders, sondern das muss ja aus dem Unternehmen rauswachsen, oder? Oder ist es dann eher so eine Art, Katalysator als eine Person, die das in die verschiedenen Departments reinträgt?
Das hängt jetzt wieder sehr stark vom Unternehmen ab, würde ich sagen. Und das ist auch das, was ich finde, sehr wichtig ist bei einer UX-Strategie. Es gibt nicht die UX-Strategie. Also es gibt natürlich Erkenntnisse, die verschiedene Leute gesammelt haben, aber am Ende kann ich diese Frage, wie ich das hinkriege, zur Nutzerzentrierung zu kommen, nur beantworten, wenn ich genau weiß, wie finden in meinem Unternehmen aktuell die Prozesse statt, was sind da für Menschen, wie denken die, was ist das vielleicht für eine Altersverteilung, für eine Mindset-Verteilung und dann kann ich überlegen, wie ich da hinkomme und dann kann ich auch entscheiden, wie das personell zu unterstützen ist. Weil es gibt viele Unternehmen, die haben Positionen wie Head of UX oder CXO oder so zentrale Positionen, die auf einer Geschäftsführungsebene oder ein, zwei Level drunter eine zentrale Aufgabe haben, das Thema UX in der ganzen Firma zu steuern. Ja, und natürlich müssen die das am Ende, also das Werkzeug, mit dem sie das steuern, ist am Ende eine UX-Strategie, ob die es so nennen oder nicht. Das ist dann am Ende der Hebel, den sie haben. Und je nach Unternehmen ist das wirklich sehr unterschiedlich. Ja, da kann das sein, dass man aus den Entwicklern, die vorhanden sind, Leute rekrutieren kann, die sich die man eher in Richtung UX umschult. Es kann sein, dass man neue Leute reinbringen muss, weil man ganz viele alteingesessene Leute überzeugen muss vielleicht. Ja, dann ist es eher so, dann hole ich mir vielleicht lieber mehr Service-Designer, ja, die mehr diese Prozessorientierung haben als reine UX-Designer, die mehr die Research-Orientierung vielleicht haben. Das ist dann sehr, sehr individuell und da gibt es keine Antwort, die für alle funktioniert. Aber das finde ich auch das, was es für mich spannend macht, weil ich eben nicht hinkommen kann und sage, ich habe hier eine Standardlösung, ich klebe euch hier die ISO-Norm drauf, weil die ISO-Norm, ich glaube, die hat das gleiche Problem. Es gibt halt keine Standardlösung für nutzerzentrierte Prozesse und wie ich das in jedem Unternehmen gleich etablieren kann. Ich muss einfach mir Details anschauen.
Das ist, da sprichst du einen echt guten Punkt an, weil das ist auch noch so ein Thema, was mir mal so über den Weg gelaufen ist. Diese Norm, ich weiß gar nicht, ich habe sie gar nicht genau im Kopf. Genau, das wollte ich sagen. mir ist es irgendwie über den Weg gelaufen und da wollte ich nämlich dann auch noch darauf zu sprechen kommen, was du davon hältst, sowas zu normieren. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Es gibt keinen Stempel, wo man sagt, okay, weiß ich nicht, jetzt ist alles safe. Was ich mir aber vorstellen kann, dass es gibt, und das wäre vielleicht interessant von dir zu hören, einen Prozess, wie ihr an Unternehmen rangeht, um zu sagen, also angenommen, ihr werdet jetzt irgendwie von einem Unternehmen ins Boot geholt, und die sagen, okay, wir brauchen Unterstützung, wie geht ihr dann ran, zu sagen, okay, wir bringen dem Kunden dieses Thema UX-Strategie näher und helfen dann vielleicht sogar, das ins Unternehmen reinzutragen und dieses Bewusstsein zu schaffen in so einem 3-Jahres- oder 2,5-Jahres-Projekt. Habt ihr da immer so einen Hebel, wo ihr sagt, okay, es macht immer Sinn, an der Ecke zuerst anzuhebeln, weil man, verstehst du, was ich meine, weil man dann irgendwie in verschiedene andere Abteilungen reingehen kann, oder ist das auch immer total abhängig davon, wo es quasi gerade hakt, in Anführungsstrichen?
Ja, also ich würde so formulieren, ich glaube, es ist in der Regel sinnvoll zu starten, indem man es ausprobiert, weil nur dann kann ich auch wirklich Leute überzeugen, wenn ich quasi ein Leuchtturmprojekt habe. Ja, und das passt auch sehr gut mit dem, wie viele Unternehmen jetzt denken. Die holen eben einen Dienstleister mit rein, weil sie eine konkrete Herausforderung haben. Da ist ein User-Interface, da wissen sie, das ist vielleicht schlechter als die Konkurrenz, oder sie merken einfach selber, da funktioniert irgendwas nicht, sie kriegen viele Support-Anfragen oder es gibt irgendeinen Aufhänger, warum man sagt, man beschäftigt sich mit dem Thema. Ja. Und dann kommen wir halt dazu und sagen, okay, es gibt bestimmte Grundkriterien für unseren Prozess, die wir nicht, also ja, wir können sehr pragmatisch und sehr günstig vorgehen, aber es gibt bestimmte Dinge, die können wir nicht wegdiskutieren. Ja. Wir wollen einen Realitätsabgleich immer machen in unseren Prozessen. Ja. Wir müssen sicherstellen, dass wir tatsächlich Interviews führen, Usability-Tests machen, Studien durchführen, also Statistiken, irgendwas, das in diesem Kontext dafür geeignet ist, einen Realitätsabgleich herzustellen, so dass ich eben nicht im stillen Kämmerlein irgendwas entwickle, das dann einfach potenziell ja total an den Nutzerbedürfnissen vorbeigeht. Ja, und wenn wir das etabliert haben und einmal gezeigt haben, wie gut das funktioniert und wie toll das Endergebnis dann auch funktioniert, also das ist ja einfach dann in der Regel für jeden im Unternehmen zu erkennen. Ja, das neue Produkt funktioniert einfach besser. Da kommen weniger Support-Anfragen, die Kunden sind zufriedener. Also wenn wir den Prozess gut machen durften, passiert immer, immer ein gutes Endergebnis. Ja, das ist, da ist ein, ich habe dann sehr hohes Vertrauen in den nutzerzentrierten Entwicklungsprozess, weil der immer funktioniert, meines Erachtens. Und das gezeigt zu haben, ist dann die Grundlage zu sagen, okay, was gibt es denn noch für Bereiche im Unternehmen? Was werden denn noch für Produkte entwickelt? Wie kann man denn das vielleicht verankern, dass das jetzt nicht nur in dieser einen Version von diesem einen Produkt einmal durch uns quasi manuell gut gemacht wurde, sondern wie kriegen wir das verankert im Unternehmen, dass das jetzt immer gut läuft? Und da, ja, da muss man einfach schauen, was dann möglich ist. Wieder sehr individuell, aber das ist unser Einstiegspunkt und der funktioniert meines Erachtens gut, so einen Leuchtturm zu schaffen.
Okay, also dass man quasi einfach sagt, okay, wir kommen jetzt nicht an und sagen, okay, hey, wir stülpen euch eine UX-Strategie über und macht mal, sondern wirklich zu sagen, okay, pass auf, wir haben hier eine Ausprägung oder wir haben jetzt hier ein Projekt, was dann insgesamt gesehen ja dann eine Ausprägung der Gesamt-UX-Strategie wäre. Jetzt zeigen wir euch mal so und so, funktioniert. Am Ende sieht man dann, es funktioniert und dass man dann quasi mit den Best Practices an andere Abteilungen rangeht oder das vielleicht auch automatisch passiert, weil der Rest des Unternehmens sieht, okay, das funktioniert gut und dann quasi so Klötzchen für Klötzchen quasi das Projekt für Projekt und dann auch Abteilung für Abteilung dieses Bewusstsein schafft quasi.
Genau, und ich meine, jetzt sind wir ja voll im Bereich Change Management und weit, also sind wir ein Stück weit weg vom Bereich UX-Strategie, aber manchmal ist es eben notwendig, um eine UX-Strategie umzusetzen, dann auch einen entsprechenden Change Management-Prozess anzustoßen oder einen entsprechenden Veränderungsprozess anzustoßen. Und da würde ich ganz klar eben auch sagen, dass ja, es hängt halt wieder davon ab, wer die Entscheidungen trifft. Ganz oft ist es ja auf den untersten Ebenen, dass die Produktentscheidungen getroffen werden. Von den Engineers, die tatsächlich das Produkt entwickeln, die treffen in meiner Erfahrung ganz, ganz oft die wesentlichen Entscheidungen, weil die halt am Konferenztisch sich zusammensetzen, ein Thema durchdiskutieren und dann wird das halt so gemacht.
Ja. Ich glaube, dann macht es auch trotzdem Sinn und ich glaube, da ist dann wieder so die Rückspiegelung auf, wie wir es vorhin schon mal kurz hatten, diese Rolle als wirklich Stratege im Unternehmen, glaube ich, macht vor allem bei größeren Organisationen schon Sinn, zu sagen, okay, ich habe hier jemanden, der wirklich dafür zuständig ist, ich will es nicht überwachen nennen, aber hier und da in wichtigen Entscheidungen, Meetings mit involviert ist und dann immer einfach nur sagen kann, hey, du, damals als Interface-Werk bei uns war oder wie auch immer, habt ihr das aus eurer Sicht jetzt betrachtet oder habt ihr das aus Nutzersicht betrachtet, um einfach so dafür zu sorgen, dass dieses Thema einfach da bleibt und nicht irgendwie nach einem Projekt wieder, okay, hat gut funktioniert und jetzt in Zukunft machen wir es wieder. Man rutscht trotzdem schnell in alte Gewohnheiten wieder, ne?
Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Absolut. Ich meine, sowas kann man, das kann man als Partnerschaft aufsetzen, ne? Dass man sagt, man hat einen Dienstleister, der ist für die UX zuständig und der ist in die internen Entwicklungsprozesse so eng integriert, dass es als Zusammenspiel gut funktioniert. Ja, ich glaube aber schon, dass ein Unternehmen erst dann wirklich ein neues Level erreicht hat im UX-Reifegrad, wenn es geschafft hat, eine Position zu schaffen von jemandem, der eben zentral versucht, diese Prozesse zu steuern und zu etablieren. Ja, ich würde noch gar nicht mal so stark da auf das, also die Kontrolle ist da gar nicht so stark das Wichtige, sondern das einfach das Verändern der Prozesse Schritt für Schritt im Unternehmen.
Ja, das einfach, genau, wo wir dann wieder beim bei dem ganzen Thema Change Management dann im Endeffekt wäre. Wir hatten am Anfang gesagt, das Thema UX-Strategie, es ist ein gesamtunternehmerisches Thema. Was würdest du sagen, ist somit so die, wenn man es sagen kann, was ist somit die wichtigste Schnittstelle, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man arbeitet in den verschiedenen Projekten und Departments schon sehr nutzerzentriert, das ist irgendwo auch angekommen. Wo würdest du sagen, ist die Schnittstelle, wo am meisten passiert von Seite UX-Strategie? Ist es schon wirklich ganz oben dann auf Entscheiderebene, Geschäftsführerebene oder ist es eigentlich eher in den Teams, wo es dann wirklich um die Umsetzung geht?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie das Unternehmen funktioniert. Es gibt Unternehmen, die sind sehr stark visions- und damit geschäftsführungsgetrieben. Ja, wenn die Geschäftsführung es geschafft hat, eine tolle Vision zu etablieren und die Mitarbeiter wirklich auch die Gelegenheit haben, im Alltag auf diese Vision hinzuarbeiten, ja, dann ist es sehr wichtig, auch diese Geschäftsführung mit ins Boot zu holen, ja, wenn die so starken Einfluss auf den Alltag der Mitarbeiter hat. Dann muss es da zentral verankert werden. Es gibt aber auch Unternehmen, sag ich mal, gerade jetzt je größer die Unternehmen sind, desto schwerer fällt sowas natürlich, wo ich das Gefühl habe, da passiert eigentlich alles Wichtige auf der untersten Ebene bei den Engineers. Ja. Alle anderen nicken bloß noch ab.
Ja. Ja. Muss dann wahrscheinlich, okay, ja. Wo man da quasi so von unten heraus das Thema angehen muss.
Ja, kann beides funktionieren, je nachdem, wie das Unternehmen strukturiert ist. Ja, aber also was ich für einen sehr wichtigen Aspekt halte, um vielleicht deine Frage doch ein bisschen zu beantworten, wenigstens, ist, dass es praktisch nie funktioniert, wenn ich nicht die Leute, die tatsächlich an den Produkten arbeiten, auch mit abholen kann. Ja, ich muss die auch mit überzeugen und ich muss denen auch diese neue Perspektive geben. Ja, dafür gibt es auch viele Methoden, die, denke ich, in der Branche inzwischen üblich geworden sind, dass man eben die Erkenntnisse aus der Nutzerforschung mit den ganzen Entwicklungsteams teilt, dass man die vielleicht bei Usability-Tests zuschauen lässt, ja, dass man ihnen die Statistiken zeigt, wie die Leute die verschiedenen Features, die neu entwickelt wurden, benutzen und so weiter und so weiter, dass man die einfach in den Prozess und in die Erkenntnisgewinnung auch mit einbezieht und ihnen so eben die Chance gibt, erstens neue Ideen zu entwickeln und zweitens auch zu verstehen, was dieser UX-Designer, wo ich überhaupt nicht weiß, was der eigentlich den ganzen Tag macht, um zu verstehen, was der für einen Einfluss auf mein Produkt hat.
Ja, ja, stimmt, weil am Ende des Tages klar, wenn von ganz oben dann kommt, okay, wir werden das jetzt in Zukunft so und so machen, muss natürlich auch, damit das ganze Unternehmen an einem Strang zieht, das Verständnis da sein. Klar, das jetzt, wo du es erklärt hast, scheint es offensichtlich für mich. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch, sag ich mal, der Teil des Unternehmens ist, wo man, der auch am leichtesten zugänglich ist, muss man, so könnte ich mir vorstellen, muss man fairerweise sagen, weil man da natürlich, wie wir es vorhin schon gesagt haben, den Hebel hat, reinzugehen, sagen zu können, okay, lass uns gemeinsam ein Pilotprojekt machen, lass uns ein Leuchtturmprojekt machen. Wenn es funktioniert, dann seht ihr, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, was wahrscheinlich selten bis gar nicht der Fall ist, wenn man es wirklich immer nutzerzentriert macht, dann könnt ihr immer noch so machen, wie ihr wollt. Aber dann direkt bei Management-Ebene einzusteigen und zu sagen, okay, macht doch mal jetzt eure gesamte Unternehmensstrategie anders, weil wir das so sagen, ist dann wahrscheinlich auch einfach der weniger smarte Weg oder der weniger einfache und intuitive Weg.
Genau, also da müsste schon sehr viel Hintergrundwissen bei den entsprechenden Führungspersönlichkeiten da sein, dass sie dafür eine Offenheit zeigen. Ich glaube, es ist viel einfacher zu zeigen, wenn man an einem konkreten Produkt des Unternehmens schon gezeigt hat, was dieser neue Prozess für Vorteile bietet. Und dann kann man es auch ausrollen. Ich will nur vielleicht noch eine Warnung anbringen. Also ein Leuchtturmprojekt ist nicht garantiert, dass es funktioniert. Es gibt ja durchaus je nach Unternehmen unterschiedliche Widerstandsmöglichkeiten. Mal ist es so, dass die Ingenieure sich einfach generell überhaupt nicht reinreden lassen wollen. Und man dann einfach Schwierigkeiten hat, auch für dieses eine Projekt schon tatsächlich was Nutzerzentriertes zu machen. Mal ist es auch so, dass man als UXer das Problem schafft erst, sagen wir mal, wenn man nämlich als UXer nur die Nutzerbedürfnisse analysiert und dann quasi alles in seinem Prozess nur auf die Nutzerbedürfnisse ausrichtet und dabei nicht beachtet, wo steht das Unternehmen gerade, was können die eigentlich was ist zum Beispiel vielleicht auch die vorherige Version von dem Produkt. Also ich kann mich ja mit einer neuen Version sehr weit davon entfernen, was manchmal gut ist, manchmal für ein Unternehmen aber weder logistisch noch fachlich leistbar ist, noch von der Kundenbasis her leistbar ist, weil die wollen ja auch vielleicht, also gerade jetzt bei B2B-Produkten, was ich häufig habe, die wollen die neue Version kaufen und nicht alle 2000 Mitarbeiter oder wie auch immer viele Leute mit dem Produkt arbeiten, dann umschulen müssen.
Ja, stimmt. Und das ist, glaube ich, weil wir es vorhin beim Thema Schnittstellen hatten. Ich glaube, es geht nicht nur um Geschäftsführung und die Umsetzung oder dort, wo es umgesetzt wird, sondern ich glaube auch ein Riesenpunkt ist, wirklich es zu schaffen, und das hattest du ganz am Anfang ja schon gesagt, diese Schnittstelle zwischen, was ist aus Nutzersicht sinnvoll und was ist aus Unternehmenssicht sinnvoll? Was kann ich umsetzen, was kann ich mir leisten und so weiter und so fort. Ich glaube, diese Schnittstelle ist maßgeblich dafür, ob es dann am Ende des Tages funktioniert oder nicht funktioniert. Weil es müssen beide Seiten zusammenkommen können, damit es klappt. Weil nur nutzerzentriert ist zwar in der idealistischen Vorstellung das Beste, aber vielleicht nicht immer so realitätsnah, wie es Sinn macht, ne?
Ja, vor allem, ich erreiche ja überhaupt nichts für meine Nutzer, wenn ich ein tolles Konzept entwickle, das vielleicht für den Nutzer perfekt wäre, aber es wird nie implementiert. Ja, wenn es nicht implementiert wird, habe ich nichts für die Nutzer erreicht. Ja, deswegen muss ich eben die Geschäftsperspektive mit einbeziehen und diesen Win-Win versuchen zu schaffen, dass es einfach für beide Seiten das Bestmögliche ist oder zumindest ein Weg ist, wo beide Seiten sehr gut damit klarkommen und sehr gut damit fahren. Weil ich ansonsten einfach nicht, es wird einfach nie was mit meinem Ergebnis passieren, wenn ich das vergesse als UX-Designer. Das wird einfach in die Tonne getreten.
Ja, stimmt. Ich finde auf jeden Fall, dass ihr da sehr, sehr weit vorn mit dabei seid, weil, sag ich mal, so aus meiner Perspektive sehr viele auch, sag ich mal, wenn es jetzt um UX-Positionen geht, die wirklich rein umsetzend sind, glaube ich, ist diese Prozesskompetenz nicht so ausschlaggebend, aber sagen wir mal so, ich habe noch nicht in vielen Jobbriefings oder Stellenprofilen, wie auch immer man es nennen will, wirklich dediziert den Punkt gehabt, vor allem bei leitenden Positionen, dass man sagt, hey, wir suchen jemanden, der auch dieses Thema tragen kann, weitertragen kann im Unternehmen und auch die Prozesskompetenz mitbringt, die ja eigentlich Key dafür ist, das wirklich im Unternehmen langfristig zu verankern. Also das ist dementsprechend sehr sehr schade eigentlich, aber ich glaube, dass ihr da sehr, das wird schon noch kommen. Jetzt ist das UX-Thema mega am Hype und wenn das dann, glaube ich, sich immer mehr etabliert, glaube ich, wird es dann auch einfach zu einem festen Bestandteil. Und damit dann auch, glaube ich, der nötige Raum einfach geschaffen, das auch fest in Unternehmen zu etablieren.
Ja, also ich denke, das ist der Weg, den wir jetzt als Branche eingeschlagen haben, ja, dass sich, ich sag mal, UX-Design emanzipiert, ja, und eben sagt, wir müssen am Tisch sitzen weiter oben im Unternehmen. Ja, ich habe dann eine Metapher dazu, die ich finde sehr gut funktioniert. Nämlich ist es so, dass so ein Unternehmen, wenn du das Unternehmen vorstellst wie ein großes Schiff, ja, dann hast du irgendwie den Kapitän, das ist der CEO, der Geschäftsführer vom Unternehmen, und du hast im Maschinenraum die Engineers. Ja, das passt ganz gut, weil wir zu den meisten Entwicklern ja irgendwie Engineers sagen. Das ist im Schiff auch so. Und jetzt ist die Frage, ja, wo sitzen die UXer? Ja, sitzen die unten im Maschinenraum bei den Engineers, ja, und schauen, dass das Schiff runterläuft, ja, und überhaupt weiterfährt? Oder sitzen die oben auf der Brücke beim Kapitän? Ja, und meines Erachtens gehört ein UX-Design und eben damit auch dann eine UX-Strategie so zentral verankert, dass die im Prinzip auf diesem Schiff die Rolle von einem Navigator einnimmt. Ja, ein Berater des Kapitäns, der sehr nah an der Realität dran ist, an den Fakten. Also das ist der Navigator, ist der die konkrete Route plant, das ist der die Wetterverhältnisse und die Wetterveränderungen im Blick hat. Ja, und das ist die Rolle, die einem die im Idealfall einem Head of UX oder sowas in der Richtung eben zufallen sollte. Als beratende rechte Hand, sage ich mal, der Geschäftsführung oder der Führungsriege, damit dabei zu sein und eben zu helfen, diese Schwierigkeiten aus, wir wollen jetzt ein Produkt machen, das für den Markt passt und gleichzeitig aber auch eins, das gut ist und nutzerzentriert ist, diese schwierigen Gewässer gut zu navigieren. Ja, und dafür ist der Navigator dann am Ende doch da.
Das, das ist wirklich eine sehr gute Metapher und auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Finde ich großartig. Ich fand es ganz allgemein echt großartig, dass du da warst. Sehr aufschlussreich auch für mich gewesen. Und ich hoffe für dich auch. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank und tschüss.